KI kostet Arbeitsplätze. Eine weit verbreitete Befürchtung.
Das hier ist die Zukunft. Wie von Geisterhand fahren Maschinen durch die Halle, die Geräte reagieren und kommunizieren miteinander.
KI als Jobkiller?
Try to learn skills that machines are not good at. And that means stay away from routine information processing skills.
Oder gar als Jobmacher?
Es gibt aber auch neue Jobs, die durch künstliche Intelligenz entstanden sind. Isabel zum Beispiel ist KI-Beraterin.
Wie stark beeinflusst KI unsere Arbeit wirklich? Diese Frage treibt uns alle um. Dass neue technische Errungenschaften und Technologien unsere Arbeit verändern und Maschinen uns Arbeit abnehmen, ist alles andere als neu.
Die Frage ist, finden wir ja, nein, ist schon besser mit diesen Maschinen, oder? Weil es geht uns irgendwie besser im Durchschnitt.
Das ist Daniel Lampard, Chefökonom und Co-Leiter des Sekretariats des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes. Ich bin Hannes Hug und in dieser Folge diskutiere ich mit Daniel Lampard, wie der digitale Wandel den Arbeitsmarkt verändert. Reiht er sich ein in den stetigen technologischen Fortschritt der letzten Jahrzehnte? Oder ist KI vielleicht doch ein Gamechanger? Zudem verrät uns Daniel Lampard, wie die digitale Transformation aus seiner Sicht in einer Firma gelingen kann.
Man muss zwar andere Arbeit machen, aber es wird niemand entlassen. Und das ist etwas, was wir allen Firmen raten, die Transformationsprojekte machen, weil dann wirken die Arbeitnehmenden mit. Wenn es gegen die Arbeitnehmenden ist, dann wird es eh nicht funktionieren.
Daniel Lampard, herzlich willkommen zu diesem Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Dialog Digital. Ein Podcast zum nationalen Forschungsprogramm NFP 77 zur digitalen Transformation. Das NFP 77 untersuchte in unterschiedlichen Forschungsprojekten, wie der digitale Wandel unsere Gesellschaft verändert. In diesem Podcast diskutieren wir diese Resultate mit Entscheidungsträgern aus Politik, Bildung und Wirtschaft.
Daniel Lampard, die digitale Transformation ist unser Thema. Darüber sprechen wir in der nächsten guten halben Stunde. Mal ganz offen gefragt, was verändert die digitale Transformation in Bezug auf Arbeit?
Es ist ja nichts Neues, die digitale Transformation. Sie begann, je nachdem, wie man es betrachtet, in den 1970er oder 1980er Jahren. Dort gab es Riesenfortschritte, gerade Großrechner, IBM, wo noch in vielen Betrieben aktiv sind, so auch bei der Arbeitslosenversicherung, anderswo. Die setzten dort ein und das war wahrscheinlich die Zeit, wo wir am schnellsten digitalisierten in der Schweiz. Ende 90er Jahre war wieder eine Phase. Wo wir jetzt sind, ist etwas unklar. Es gibt viele Prognosen, die sagen, es ginge schnell, es würde sich sehr viel ändern. Wenn wir etwas schauen, was bis jetzt geschehen ist, dann gibt es Fragezeichen. Aber ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Aber wir werden uns darauf einstellen, dass es auch schnell gehen könnte.
Sie sagen etwas unklar, das betrifft uns alle. Und da würden wohl alle auch unterschreiben, etwas unklar, wo wir uns befinden. Was bedeutet es für Sie als SGB-Mensch, als Schweizerischer Gewerkschaftsbund-Mensch, diese Unklarheit?
Ja, im Moment ist noch nicht allzu viel Konkretes bei uns angekommen. Oder bei uns kommt es an, wenn es die Arbeitnehmenden konkret betrifft. Das heißt, wenn an den Arbeitsplätzen jetzt im großen Stile Reorganisationen geschehen.
Sie reagieren eigentlich?
Ja, nein, wir versuchen natürlich schon zu antizipieren im Sinn von, dass wir uns kundig machen, was läuft technologisch, auch schauen, was geschieht in der Wirtschaft, also wer macht was. Aber am Schluss, dass es zu einem Prio-1-Thema wird, sagen wir, so, oder dann braucht es schon viele Arbeitnehmende, die betroffen sind davon. Und das ist noch nicht der Fall. Deshalb sage ich auch, die Möglichkeiten sind groß. Es ist so, dass jetzt auch Fachleute, das verfolgen wir schon, oder die sagen, dass mit den Agentenmodellen wir wie in einer neuen Zeit angekommen sind. Aber es gibt beispielsweise, wenn wir jetzt Machine Learning oder künstliche Intelligenz anschauen, es gibt in der Schweiz erst wenige Firmen, die das wirklich in der Fläche eingesetzt haben und die Prozesse angepasst haben. Eine davon ist die Suva, vielleicht Mobiliar, gilt auch als eine Firma, die viel macht. Banken ist so, die haben immer noch vielleicht moderne Frontends, aber was hinten dran ist, ist dann schon teilweise erschreckend alte Technologie.
Sie sind einige Zeit schon Chefökonom des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes und Leiter des SGB-Sekretariats. Wenn Sie sich jetzt heute
eine neue Arbeit suchen müssten, würden, möchten, sollten, in welche Branche, in welche Richtung würden Sie gehen? Worauf würden Sie achten?
Oh, ehrlich gesagt, das ist eine Frage, die ich nicht so darauf vorbereitet habe. Aber ich war im früheren Leben, war ich mal Programmierer. Ah. 2 Jahre lang, hatte einen super Chef, der war sehr streng. Das heißt, ich habe sehr viel gelernt. Und Programmierer zu sein, ist schon etwas, was sich stark ändern, bereits jetzt ändert und auch weiter ändern wird. Allerdings, wohin es dann wirklich geht, das ist noch relativ offen. Oder? Also wir brauchen IT-Fachleute in Zukunft, aber was wir vor allem auch brauchen, sind Leute, die diese neuen Technologien anwenden können. Und das vielleicht, wenn wir wieder zurückkommen zur Ausgangsfrage, das ist für mich die Schlüsselfrage, oder? Wir alle nutzen auch so jetzt ChatGPT und andere neue Methoden, oder? Die uns da immer wieder erstaunliche Ergebnisse liefert. Gute wie schlechte, oder? Staunen immer in beide Richtungen. Und viele Leute sind sehr beeindruckt davon als Individuen. Aber um in einer Firma jetzt da im grossen Stil KI anzuwenden, brauchen sie eine Firma, wo das Sinn macht. Das heißt, ein Anwendungsfeld, das sich ändert, das sehr komplex ist. Und gleichzeitig müssen Sie den Betrieb total reorganisieren, oder? Und zeigen Sie mir die Unternehmensführung, die das kann und die das will. Die sind sehr selten. Und das ist der Grund, warum wir überhaupt sehr wenig Anwendungsbeispiele haben. Nicht am Einzelarbeitsplatz, also eben wie Übersetzung, Research oder so, sondern in Gesamtprozessen drin. Mhm. Und ob sich das ändert, da habe ich schon meine Fragezeichen, oder? Weil Transformation von Firmen, das ist etwas, was schiefgehen kann. Man sehe die Software der Arbeitslosenversicherung ohne KI notabene, oder? Wo wir alle leiden jetzt, und das ist eigentlich ein 90er-Jahre-Technologieprojekt, sind wir ehrlich.
Also wir stecken mittendrin, aber gleichzeitig auch auf eine Art und Weise am Anfang. Ich glaube, das ist ja die Idee eines Prozesses oder der Transformation. Sie kommt nicht in diesem Sinne zu einem Ende, sondern es ist ein fortwährender Prozess, eine Entwicklung. Sie haben angesprochen, dass es durchaus Menschen braucht, die coden können, die programmieren können. Kleiner Einschub, wir haben im Hintergrund vielleicht Arbeitsgeräusche gehört, das passt ja auch zu unserem Thema, aber Sie haben hier eine Baustelle im Haus, nur dass man sich nicht wundert, wenn man hört, wie es im Hintergrund
immer ab wieder, und zu leider,
ein bisschen was läuft. Dass die Idee, worauf man sich spezialisieren sollte, worauf man achten sollte bei der Wahl des Berufes oder der Entwicklung, wie vielleicht sekundär ist und eher im Vordergrund steht, wie man sich diese Fertigkeiten, diese Fähigkeiten aneignet, um dieser Transformation zu begegnen. Ich komme darauf zu sprechen, weil das einer der Impulse ist aus dem Nationalen Forschungsprogramm 77, nämlich das sogenannte Upskilling. Das heißt, die digitalen Fähigkeiten für Arbeitnehmende zu stärken. Was heißt denn das, digitale Fertigkeiten stärken?
Die Frage ist, ist das überhaupt die Antwort? Oder es ist ja nicht so, dass das jetzt der erste große technologische Schritt wäre im Bereich der Informatik, sondern wie gesagt, wir können späte 1990er Jahre nehmen, beispielsweise als in den Banken Zahlungsverkehr vollständig zentralisiert wurde. Oder man kann, nehmen wir große Detailhändler, die Logistik. Ich kann mich noch erinnern, wie da die Verkäuferinnen und Verkäufer mit einem Block vor den Gestellen standen, von, wir haben wenig Milch, ich bestelle, weiß nicht, wie sie dem sagen, so ein Palett Milch. Heute gibt es diese Pistolen, wo sie Codes kennen, und das wird gleich weitergeleitet und zentral verarbeitet, und auch diese Logistikzentralen, die stellen das teilweise oder oft jetzt auch automatisch zusammen, oder? Und das ist eigentlich in den 1990er Jahren entstanden. Es sind sehr viele Stellen weggefallen in der Logistik. Und gleichzeitig sind wir in einer Situation, man muss das gar nicht verstehen, man muss nur da mit dieser Pistole schießen können, oder, vor dem Gestell, und der Rest funktioniert automatisch. Und das ist ja das Faszinierende, dass die Leute haben Arbeit, also wir haben Arbeitslosigkeit, aber nicht wegen dem, sondern aus anderen Gründen. Die Leute haben Arbeit, und es wird auch weiterhin Arbeit geben, vorausgesetzt, dass die Digitalisierungsgewinne bei den Leuten ankommen, also dass auch Kaufkraft entsteht. Und das ist gelungen.
Jetzt haben Sie das sogenannte Abschießen, heißt das im Jargon, bei Logistikmenschen, die mit dieser Pistole die Etiketten scannen. Sie haben gesagt, das muss man ja nicht verstehen, wie das funktioniert. Aber was stellen Sie sich denn unter digitalen Fertigkeiten oder den Kenntnissen digitaler Fähigkeiten vor?
Gut, es ist so, dass Sie heute in einem Büro, also ja nicht wahnsinnig, aber man muss einfach Office beherrschen, das ist jetzt der Standard. Je nachdem, wenn Sie dann noch weitere Tätigkeiten haben, haben Sie dann eine spezielle Software, was Sie eingeführt werden. Also wenn Sie in der Arbeitslosenversicherung, hier unten zwei Stöcke tiefer ist eine Arbeitslosenkasse, das heißt, Sie müssen dieses anspruchsvolle System bedienen können, dort werden Sie aber eingearbeitet. Aber das unterscheidet sich eigentlich nicht von einem klassischen System. Also wir haben die Leute, die wirklich diese Technologie entwickeln, Informatikerinnen, Informatiker, sagen wir denen. Wir haben die Führungskräfte, die diese Projekte anstoßen und begleiten und umsetzen. Und dann haben wir die Nutzerinnen und Nutzer, das heißt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dann einfach wieder eingearbeitet werden, wenn etwas Neues entsteht. Ich würde das alles nicht übertreiben, deshalb bin ich immer wieder überrascht, oder? Und die Leute verunsichern das eher. Und ich erwähne einfach wiederholt, wir haben schon so viele technologische Revolutionen erlebt und ich glaube, niemand möchte zurück. Also man kann ein Beispiel nehmen, im Jahr, glaube ich, 1830 wurde in Uster eine Spinnerei abgefackelt. Gorodi und Pfister hieß die. Es war die Legende, dass das Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter war, die Angst hatten, dass ihnen die Arbeit weggenommen wird. Jetzt die Frage ist, sind wir froh, dass nur diese Fabrik und nicht alle Fabriken abgefackelt wurden? Oder bedauern wir das? Finden wir, ja, nein, ist schon besser mit diesen Maschinen, oder? Weil es geht uns irgendwie besser im Durchschnitt. Nicht allen, aber im Durchschnitt geht es besser. Und deshalb ist es immer wichtig, auch diesen technologischen Änderungen etwas gelassen ins Auge zu schauen, weil immer auch neue Arbeitsplätze entstehen. Und wenn Sie mir erlauben, vielleicht noch zwei Sätze, oder? Man kann ein Beispiel nehmen. Zermatt war vor ungefähr, glaube ich, 200 Jahren ein armes Bergdorf. Und wenn Sie heute nach Zermatt gehen, das ist ein touristischer Industriebetrieb, das hören jetzt nicht alle gerne, oder? Ich weiß nicht, wie viele Skilehrerinnen und so weiter dort arbeiten.
Gastronomie, Hotellerie,
alles zusammen, oder? Das sind enorm viele Arbeitsplätze entstanden, auch aus der Freizeit. Oder Yoga-Lehrerinnen gab es jetzt 1830 auch nicht.
Vermutlich weniger.
Und das sind einfach neue Jobs, die entstehen, die Chancen geben. Das Entscheidende ist, dass es Arbeitsplätze sind, die attraktiv sind, wo man gut davon leben kann und so weiter, die Perspektiven geben. Aber es werden immer wieder neue Arbeitsplätze entstehen, wenn die Rationalisierungsgewinne bei den Leuten ankommen. Und das hat nicht schlecht funktioniert. Aber das ist dann unser Job als Gewerkschaft natürlich zu schauen.
Sie haben diese Fabrikgeschichte aus Uster erwähnt. Das finde ich eine gute Analogie, um in die Jetztzeit zu kommen. Das Schlagwort der Stunde ist künstliche Intelligenz, die eigentlich uns täglich begegnet, über die wir täglich lesen, mit der wir täglich leben. Das gilt ja in den Augen von vielen Menschen als auch möglicher Jobkiller.
Ja, ja.
Sie bejahen das, aber umgekehrt gesagt könnte man sagen, ja, dass alle Bullshit-Jobs delegieren wir in die KI und machen nur noch die tollen. Das wäre doch aus der Perspektive des Gewerkschaftsbundes eigentlich ein Gewinn.
Erstens das, aber ich schaue immer schon gerne Beispiele an, wo wir sehen, was geschehen ist. Und vielleicht, um aufs Beispiel der SUVA zurückzukommen, hier Offenlegung, ich bin noch Vizepräsident der SUVA jetzt in meiner Funktion. Dort hat man die Verwaltung oder die Verarbeitung der Unfälle so automatisiert, dass eine Maschine selber lernt, wie das funktioniert. Jetzt, das klingt etwas abstrakt, im Konkreten, ich habe eine Knieverletzung, das Unfall, ich werde operiert. Nachher muss man wissen, was darf die Operation kosten, wie lange bin ich arbeitsunfähig, wird es wieder gut, etc. Und das sind Sachen, das ist schwierig zu algorithmisieren, weil die Technik, wie man das Knie operiert, das ändert zum Glück. Also wird hoffentlich immer besser, aber ändert immer wieder. Auch die Verunfallten, sie arbeiten in neuen Jobs und so weiter. Und deshalb hat man sich entschieden, das über Machine Learning zu machen. Und dieses System kann im Moment 50-60% der Fälle automatisch handeln, ohne dass ein Mensch etwas machen muss. Früher war das so, dass, nehmen wir an, also Entschuldigung, Ihr Knie wäre jetzt verletzt, oder als Beispiel, ich hoffe nicht, dass das der Fall ist.
Nur ein Beispiel.
Gut, dann hätten Sie früher einen Sachbearbeiter oder eine Sachbearbeiterin gehabt, der Ihren Fall von A bis Z betreut hätte. Heute, wenn Sie unauffällig sind, das heißt keine Komplikationen, alles so nach Durchschnitt läuft, also Arbeitsabwesenheit, dann werden Sie gar nie einen Mensch sehen oder hören, außer Sie bestehen darauf. Das heißt, die Maschine kann das abwickeln. Und das bedeutet, wir können ungefähr 10-20% der Arbeitsplätze einsparen. Das war nicht schlecht, weil die Demografie dazu geführt hat, dass es etwas viele Pensionierungen hatten. Das konnten wir auffangen.
Und das wird sich auch noch verstärken.
Genau, genau. Und das andere ist aber, es braucht neue Leute. Sie haben mehr Kundenkontakt als früher, oder? Das heißt, neue Fähigkeiten. Das System hat sich geändert. Der Sachbearbeiter ist weg, der von A bis Z verfolgte. Heute kommen sie oft nur noch, wenn es Probleme gibt, jetzt in Kontakt mit einem verunfallten Suva-Mitarbeiterin, Suva-Mitarbeiter. Aber es braucht den Menschen immer noch, weil es gibt schwere Unfälle, Komplikationen etc. etc. Und das funktioniert nicht schlecht. Und eine Erfolgsbedingung war, dass wir gesagt haben, es gibt eine Jobgarantie im Sinn von, alle haben einen Arbeitsvertrag. Man muss zwar andere Arbeit machen, aber es wird niemand entlassen. Und das ist etwas, was wir allen Firmen raten, die Transformationsprojekte machen, weil dann wirken die Arbeitnehmenden mit. Wenn es gegen die Arbeitnehmenden ist, dann wird es eh nicht funktionieren.
Jetzt haben Sie die Sachbearbeiterin, den Sachbearbeiter erwähnt. Das ist ja schon ein bestimmter Spezialisierungsgrad. Mhm. Wenn wir jetzt ein bisschen zurückgehen in den Supermarkt zum Beispiel, wenn jemand da die Milchprodukte scannen muss, mhm. eine Arbeit, die jetzt nicht so viel Fertigkeiten voraussetzt, aber auch eine Arbeit ist. Ich möchte ein bisschen auf das Thema Teilhabe, Teilnahme eingehen. Was bedeutet denn das für Menschen, die nicht über einen unglaublich hohen Bildungsgrad verfügen, die einfache Jobs machen würden, könnten und vielleicht kompliziertere gar nicht könnten? Was passiert mit diesen Menschen?
Ja, wir sind nach wie vor in einer Gesellschaft, die Schulbegabung relativ stark honoriert. Das heißt, wer gut im Schulumfeld lernen und dann im richtigen Zeitpunkt in der Prüfung das Richtige schreiben kann, der kommt schnell vorwärts. Leute, die zum Beispiel zwischenmenschlich stark sind, aber jetzt nicht so im Schulumfeld stark sind, die sind eher etwas benachteiligt. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir künftig mehr Leute brauchen, die menschliche Probleme auffangen, schauen, dass die Leute sich wohlfühlen oder so, abgeholt fühlen und die Maschine eben vieles so erledigt, was man so klassisch jetzt vielleicht in einem Schulsetting besonders erfolgreich macht, dann bin ich eigentlich zuversichtlich, dass Leute, die heute nicht so vorwärts kommen, vielleicht plötzlich stärker vorwärts kommen. Ich weiß es nicht.
Also eher das Zwischenmenschliche betonen als spezifische Qualifikation bei Menschen, die nicht diesen Bildungsgrad aufweist.
Es ist so, dass wieder zum Fall zur Suva zurückzukommen, oder? Es gibt nach wie vor viel Kontakt mit den Verunfallten und das braucht Sensibilität, auch eine gewisse Empathie und Dienstleistungsbewusstsein und das klassische so Dossier bearbeiten korrekt, da kann viel die Maschine machen, oder? Und das sind einfach ja, Leute, die in der Schule vielleicht nicht alle gleich erfolgreich sind, aber die vielleicht erfolgreicher sein können. Ich weiß es nicht, mhm. aber ich sehe auch viel Positives.
Sie müssen ja als Gewerkschaft die Rahmenbedingungen setzen in diesem Prozess. Oft wird rationalisiert aus Gründen der Kostenersparnis. Man sagt, man macht diesen Stellenabbau, das können wir machen mit KI. Aber diese Kosten kommen ja dann vielleicht wieder zum Vorschein in den Sozialwerken. Also wenn diese Menschen Bedarf haben an Unterstützung, Sozialhilfe, Arbeitslosengelder und so weiter und so fort. Wie wäre das zu vermeiden? Also, oder anders gefragt, welche Rahmenbedingungen sehen Sie da?
Es war der letzte Digitalisierungsschub, eben späte 1990er Jahre, der ging eigentlich mit relativ wenig Arbeitslosigkeit über die Bühne und es hatte verschiedene Gründe. Und ein Grund war, dass die Pensionskassen damals relativ viel Geld hatten und es war möglich, viele Frühpensionierungen zu machen. Ich habe das auch selber erlebt. Ich habe mal dort vorübergehend in einer großen Bank in Zürich, also die Zürcher Kantonalbank, gearbeitet, wo man eben auch Steuerdossiers, die ganze Wertpapierverarbeitung damals digitalisiert hat, einfach mit Algorithmen. Dort gab es viele Auffangprogramme, also Leute, die intern andere Jobs hatten, aber es gab viele, die früher gingen, in Frühpensionierung. Und das ist heute mit dem Zinsumfeld etwas weniger möglich. Es ist auch so, dass wir eine ganz andere Pensionskassenwelt haben. Oder? Früher gab es viel mehr Betriebskassen. Da ist inzwischen vieles ausgelagert. Das macht uns etwas Sorgen. Oder? Und wir gehen davon aus, dass das Instrument der Frühpensionierung ein sehr, sehr wichtiges Instrument sein wird, weil auch von Arbeitgeberseite die Bereitschaft erschreckend gering ist, in die älteren Arbeitnehmenden, also älter, so wie wir beide, ja, Jahrgang genau. 68, genau zu investieren, indem man irgendwie findet, ja, das lohnt sich ja gar nicht mehr, was ein Unsinn ist, aber es ist eine Realität. Oder? Und das macht uns Sorgen und deshalb setzen wir uns dafür ein, dass bei Transformationsprojekten Stellengarantien gesprochen werden. Das heißt, die Arbeitgeber dürfen niemanden entlassen.
Ich würde kurz zur Auflockerung etwas einschieben, und zwar ein kleines Spiel, wenn man so will. Das heißt so oder so. Ich gebe Ihnen zwei Begriffe vor und Sie entscheiden sich für einen der beiden.
Versuch's.
Bargeld oder Kreditkarte auf Smartphone?
Bargeld.
Online-Banking oder die Zahlung am Schalter?
Ja, wir können nur online.
Mail oder Brief?
Leider Mail.
Leider?
Ja.
Kino oder Streaming?
Weder noch. Ich gehe an Konzerte.
Reader oder Buch?
Ich liebe Bücher, aber Reader hat Vorteile, wenn ich nur schlankes Gepäck habe.
Wenn Sie bestellen, Mailorder, also Online-Shop, oder gehen Sie in ein Ladengeschäft?
Ich gehe, wenn möglich, in den Laden.
Tickets ausgedruckt oder auf dem Smartphone?
Ausdruck.
Smartwatch oder Uhr?
Uhr.
Werkeinstellung oder konfiguriert?
Am liebsten konfiguriert, aber keine Zeit.
Streaming-Dienst oder Tonträger?
Tonträger.
Ich würde gerne ein bisschen auf die Spezialisierung eingehen. Also das ist ja etwas, was man in der Schweiz auch sehr oft ins Feld führt und sagt, wir sind eine Wissensgesellschaft, wir haben ganz spezifische Kenntnisse. Und bis anhin galt eigentlich, dass wenn man in einem gewissen Bereich Kompetenzen aufweist oder ein tiefes Wissen über einen Bereich, ist man im Vorteil. Mit der digitalen Transformation dreht sich das, nämlich die Person, die die technologischen Möglichkeiten zu nutzen weiß, also die digitalisierte Transformation bereits nutzt, ist im Vorteil gegenüber der Person, die vielleicht mehr Wissen hat. Das stärkt doch eigentlich die Chancengleichheit, oder?
Ja, ja.
Jein.
Es ist nicht ganz so einfach, aber im Grundsatz ja. Aber wenn Sie erlauben, schnell zwei Fragen einfach aufzuwerfen, oder? Das eine ist, wenn wir alles an die Maschine jetzt delegieren, was sehen wir dann noch? Und das ist etwas, das ich mich viel frage. Es kann sein, man sieht dann nur noch die Probleme beispielsweise. Alles, was einfach geht, macht die Maschine. Alles, was nicht einfach geht, das spuckt sie aus oder kann sie nicht sehen. Dann frage ich mich, haben wir den Polizisteneffekt, dass wir nur noch, oder der Polizist sieht nur das Schlechte in der Welt. Das ist jetzt etwas zugespitzt, aber wir sehen das ja nicht, weil wir zum Glück wenig betroffen sind von Kriminalität. Und jetzt, wenn wir nur die Probleme sehen und das Normale nicht mehr, was macht das mit uns? Keine Ahnung, wir sind nicht in dieser Welt, aber das ist eine Frage, die wir uns stellen müssen. Die andere Frage ist, ich meine, wir füttern diese Modelle, jetzt Machine Learning, wie auch immer die dann heißen, wir füttern die eine Art mit Qualitätsinformation, sagen wir, die auf jahrhundertealtem Wissen und wissenschaftlichen Kriterien beruht. Jetzt, wenn die voneinander selber lernen müssen oder von was, woher ist dann das Trainingswissen, also wo wir
die
diese
Basis,
Maschinen trainieren?
Das Basiswissen, ja, genau. Eigentlich, ja.
Und ein Freund von mir hat erzählt, er arbeitet in einer Bank. Sie hätten da intern auch eine KI-Anwendung. Ein Kollege von ihm hat sich einen Spaß daraus gemacht, die Maschine mit so trashigen Informationen zu füttern. Mein Kollege sei ein Berner Oberländer Anarchist, der die Zürcher Bank unterlaufen will oder so. Mittlerweile hat die Maschine das gelernt, oder? Das heißt, wenn nach dem Kollegen fragt, kriegt diese Antwort. Und die ganze Qualitätssicherung, vor allem dann, wenn das in Phase 2 und 3, das ist für mich ehrlich gesagt noch eine offene Frage. Ich weiß, ich habe Ihre Frage nicht beantwortet,
nein,
aber es gibt einfach Folgefragen. Und wir sind so sehr im Mikro unterwegs. Wir nutzen einfach die KI und freuen uns, dass etwas Schlaues kommt meistens. Aber was heisst das, wenn jeder das macht? das wissen wir nicht. Ich glaube, das haben wir uns auch noch nie überlegt. Und das ist schon ist auch schwierig, die Frage zu beantworten, aber es ist eine wichtige Frage.
Also wir sind ja mittendrin und nutzen das alles bereits, worüber wir sprechen, wie wir das denn dereinst mal nutzen und anwenden wollen. Das ist ja auch ein bisschen paradox, die Situation, in der wir stecken.
Ja, oder anders gesagt, ein anderer Freund, der arbeitet in der Forschung, da habe ich ihn, ich rufe ihn oft an, wenn ich etwas wissen will oder so, oder diskutieren, frage so, wie geht's? Ah, oh, diese KI, weißt du, heute kann man eine Doktorarbeit mit KI schreiben lassen. Fand ich auch so. Und er so, habe gemerkt, das beeindruckt ihn sehr. Aber wenn jetzt x Doktorarbeiten mit Maschinen geschrieben werden, die dann wieder genutzt werden zum Training der Maschinen für künftige Doktorarbeiten oder Forschung.
Um die auch beurteilen zu können.
Vielleicht. Ja, genau. Also ist dann das Basiswissen, das Trainingswissen wirklich noch das Wissen, das wir haben wollen als Trainingswissen oder nicht? Ich weiß es nicht.
Eine offene Frage sozusagen. Ja. Eines der Projekte des Nationalen Forschungsprogramms widmet sich der Arbeit immer und überall, also Remote Work. Wir sind alle mehr oder weniger rund um die Uhr erreichbar. Viele Menschen sagen, es ist schwierig geworden, die sogenannte Work-Life-Balance zu finden. Dieses Projekt hat dann drei grobe Stoßrichtungen vorgeschlagen oder sieht vor, dass man sich mit einer App organisiert, dass man Workshops macht für Teams, also die Teamarbeitenden, und dass die Arbeitgebenden sich auch diesem Prozess unterziehen, um diese Sensibilität zu entwickeln. Was heißt das eigentlich? Weil das ist ja auch etwas, das uns ein bisschen wie passiert ist, wie geschehen ist. Also diese Abgrenzung zwischen was ist Arbeit, was ist persönlich privat, wie organisiere ich mich da, wie sieht denn das morgen aus? Das wird sich ja eigentlich noch verstärken, Sensibilität hin oder her.
Ja, vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir stellen fest, dass wir wesentlich mehr Absenzen haben an den Arbeitsplätzen. Kleinere Absenzen, aber auch schwierige Absenzen, also Leute mit größeren gesundheitlichen Schwierigkeiten. Es ist unklar, woher das kommt. Also jetzt im Detail, das ist auch so eine offene Frage. Ich bin überzeugt davon, dass das der Mensch ist ein soziales Wesen und es tut ihm gut, mit anderen zusammen zu sein. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Und das ist ja gerade am Job. Viele Leute finden, ah, der Chef, der nervt, oder der macht mir da Vorwürfe oder irgendwas, hat den Laden nicht im Griff. Das ist einfach, wenn man dem Kollegen in der Kaffeepause darüber abschnöden kann, als wenn man so alleine vor sich hin leidet, oder? Und das ist jetzt vielleicht ein peripheres Element, kann man sagen, aber es ist eine verbreitete Realität in der Arbeitswelt und deshalb gehe ich schon davon aus, dass das gemeinsame Arbeiten und auch die physische Präsenz etwas ist, was eher wichtiger wird. Auch als Führungskraft ist es einfacher, wenn man die Leute vor sich hat, etwas zu spüren, was läuft. Und ich bin ja hier auch noch etwas Chef. Mein Ziel ist immer, mit allen über etwas zu reden im Laufe des Tages. Das muss nicht über die Arbeit sein, sondern es kann über die Pflanze oder das Wochenende oder so. Aber einfach, dass ich mit den Leuten rede, weil erst dann höre ich, was so los ist.
Also Gemeinschaft und auch gemeinsame Erlebnisse eigentlich, wenn man so will, durch die Arbeit, also ja. Begegnungen.
Ja, ja. Also das wird total unterschätzt, oder? Und ich bin auch erschrocken, wie schnell die Arbeitgeber diesem Homeoffice zugestimmt haben. Ich erachte das für einen Fehler. Aber das ist auch nicht. Es gibt viele unserer Mitglieder, die anderer Meinung sind als ich. Das gebe ich hier dort dazu. Das ist stark meine persönliche Meinung. Aber auf jeden Fall, es ist etwas schwieriger oder komplizierter, als wir im Moment denken. Die Frage des Travail à distance, wie man auf Welsch sagt. Und da sind wir noch nicht durch mit den Überlegungen.
Man könnte auch sagen, es geht weniger nur um die Leistung und Performance, sondern um das Gesamtbild. Da wären wir ja dann auch wieder, dass das ja auch ökonomischer ist, wenn Menschen nicht ausfallen, dadurch, dass sie ausbrennen, oder?
Ja, und man lernt ja viel voneinander. Ich meine, der Gang zur Kaffeemaschine ist einfach legendär, oder? Und ein Chef ist ein Depp, wenn er das beschränkt, weil an der Kaffeemaschine geschieht einfach oft sehr Wichtiges.
Einer der Impulse aus dem Nationalen Forschungsprogramm sieht vor, dass man das sogenannte Gig-Work, also die Gig-Worker, stärkt durch regionale Arbeitsvermittlungszentren, also RAF auf gut Deutsch. Die Gig-Worker, das muss man sich so vorstellen, dass ich mich auf einer Plattform registriere mit meinen Kenntnissen, mit meinen Skills und dann so Aufträge generiere. Das ist ein gutes Beispiel dafür, wie grenzenlos diese Arbeit geworden ist, dass es auch nicht mehr gebunden ist an ein Unternehmen. Das sind ja eigentlich so so ein bisschen zugespitzt Ich-AGs, diese mhm. Menschen, die so arbeiten. Wie gehen Sie als Gewerkschaft damit um?
Ja, die kannten wir als Freischaffende, wie Musiker, die dann einen Gig haben, oder? Von dort kommt es auch. Das gab es und gibt es immer wieder, aber das Potenzial ist sehr limitiert. Weil eine Firma ist, also es ist ein Riesenteam und eine Firma hat gemeinsames geistiges Eigentum, das sie auch nicht gerne rausgibt, oder? Sondern es muss im Betrieb bleiben und deshalb halte ich nicht viel von diesen Szenarien, dass wir da x Leute haben, die wichtige Sachen außerhalb der Firma machen. Ich glaube, eine Firma hat das größte Interesse, das Kerngeschäft wirklich bei sich zu behalten. Und deshalb haben wir auch noch keine Firma gesehen, die sich wirklich zerlegt. Aber es gibt so Konstrukte, die auch wirklich missbräuchlich angelegt sind, also Stichwort Uber, wenn ich das jetzt so sagen darf, oder? Die haben, weiß nicht, wie groß die Rechtsabteilung ist, aber wir stellen immer fest, dass sie versuchen, die Geschäftsbedingungen, die Anstellungsbedingungen so anzupassen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als selbstständig durchgehen, beziehungsweise wenn ein Gerichtsentscheid fällt, dass das Arbeitnehmende sind, dann werden die Vertragsbedingungen geändert, dann muss der Staat das wieder neu überprüfen. Das ist ein grosses Ärgernis für die betroffenen Arbeitnehmenden, aber es ist auch sozialpolitisch ein Ärgernis und aber eine neue Realität leider. Aber das ist keine Zukunftsperspektive, das ist eher prekäre Arbeit, auch nicht so produktiv und deshalb müsste man schauen, dass wir das so stark als möglich einschränken.
Es zeigt aber auch auf, wie komplex die Umstände geworden sind, also wo man früher einfach gesagt hat, aha, da ist Firma XY, die macht das. Das sind zum Teil Firmen, die Plattformen sind, die sagen, wir haften nicht dafür, was unsere Subunternehmer da für Geschäfte miteinander eingehen. Das sind schon neue Herausforderungen für uns alle und vor allem auch für Sie als Schweizerischer Gewerkschaftsbund.
Ja, es ist eine neue Herausforderung. Man sollte es nicht überschätzen, aber es ist ein Ärgernis. Der große Teil der Leute sind nicht freischaffend und das wird sich auch nicht ändern. Was wir feststellen, ist, dass kleinere Firmen im Moment, bleibe jetzt bei Freischaffenden, die Leute als Freischaffende betrachten oder allenfalls Kurierdienste hatten, dass die teilweise schließen, weil es die Konkurrenz der Grossen, also namentlich auch Uber, gross wird. Wir versuchen das genau zu verstehen, wie der Verdrängungswettbewerb geschieht. Aber es gibt eine Verdrängung und das ist nicht unbedingt eine Expansion, sondern einfach Richtung Uber und andere Grosse. Oder?
Also hin zu einem Mono- oder Duopol dieser Lieferdienste.
Ja, es ist vielleicht jetzt so etwas viel gesagt, aber man kann sich so überlegen, ja.
Ich würde gerne zum Schluss noch einen Impuls oder eine Anregung aus dem Nationalen Forschungsprogramm einwerfen. Und zwar wird da plädiert für das lebenslange Lernen, dass ja vor allem auch Menschen, die nicht mehr in der Schule oder in der Uni, sondern Weiterbildung auch für das letzte Lebensdrittel, wie verändert das Ihre Arbeit, das lebenslange Lernen, solange Sie noch in diesem Prozess sind und wenn Sie denn pensioniert sind, vielleicht auch darüber hinaus?
Also das lebenslange Lernen ist ja überhaupt nichts Neues. Ich habe mal in einem anderen Zusammenhang, sage ich jetzt, einem Mitarbeiter gesagt, ob er nicht mal einen so Kurs besuchen will für ein Zertifikat. Er war so in der IT. Er war nachher völlig geschockt, hatte schlaflose Nächte. Warum? Er war ein Schulversager. Er hat aber am Job immer super gelernt. Er wusste alles, hat seine Peers gehabt, das Außenstehen, mit denen er sich austauschen konnte, aber ein Schulsetting, das hat ihn total blockiert. Und was wir viel zu wenig honorieren, ist das lebenslange Lernen on the job, dass die Leute, die lernen, sie wollen lernen. Und was wir teilweise brauchen, ist mehr Zertifikatsysteme, wo Leute hingehen können und sagen, ich kann das, ich will nicht in die Schule, ich kann nicht in die Schule, aber ich kann's. Sagt mir, dass ich es kann, dann kriege ich einen Stempel. Das ist viel wichtiger, als da Grossbildungsangebote jetzt auszurollen, weil sonst honorieren wir nur wieder die Schulbegabten. Sie merken, ich bin selber schulbegabt, aber ich habe so viele super Leute kennengelernt, die nicht schulbegabt sind, die vieles besser machen als ich. Und die sind etwas benachteiligt. Und wir müssen schauen, dass wir diese teilweise hochbegabten Leute entsprechend auch aufqualifizieren können außerhalb eines Schulsettings. Aber so gesehen, der Mensch lernt gerne und man muss das honorieren, aber das Entscheidende ist am Arbeitsplatz und auch praxisnahe. Das wird uns stark voranbringen, wenn wir das schaffen, allenfalls dann mit Zertifizierungsmöglichkeiten.
Und würden Sie denn sagen, das bedeutet für uns nichts anderes als für unsere Großeltern, wenn wir mit einem gewissen Maß an Offenheit gesegnet sind, dann macht man einfach weiter? Oder wird es gesamtgesellschaftlich für Menschen, die älter sind, eine Aufgabe sein, das lebenslange Lernen zu verinnerlichen?
Es ist, glaube ich, weniger eine Frage des Alters als eine Frage des Typs. Es gibt einfach neugierige Leute und es, also in meinem Umfeld, ich gehe ja viel ältere Fragen, wenn ich große Probleme habe und also schwierige Fragen bearbeiten muss. Und das sind Leute, die lernen laufen, die sind über 70, fast 80. Das ist genial. Es ist die Frage, wie macht man den Menschen neugierig? Und da ist das Ausbildungsmodell, das wir hier pflegen, mit noch länger Schule. Oder das Ziel ist jetzt, dass die Leute noch länger in die Schule gehen, noch einen Uni-Abschluss machen, der Tertiärabschluss. Das ist alles schön und gut. Aber wir haben einfach zahlreiche Leute, die sich für dieses Setting nicht eignen. Und denen wird das Lernen vielleicht etwas madig gemacht, was ich sehr bedauere.
Was, womit du beim Schulstress, Schulversagen
richtig.
Thema.
Ja, das Thema ist so ein wichtiges Thema für mich. Ja.
Ich möchte als letzte Frage, Sie haben vorhin den demografischen Wandel erwähnt. Also gemäß Bundesamt für Statistik sind in rund 20 Jahren ein Viertel der Bevölkerung in der Schweiz im Rentenalter und ein Großteil davon über 80 Jahre alt. Also da könnte man sagen, der digitale Wandel könnte ja auch ein Werkzeug sein, um der demografischen Entwicklung entgegenzuwirken oder das abzufedern, dass die Arbeit ja dann auf den Schultern von wenigen Menschen verteilt sein wird.
Also Investitionen in höhere Produktivität werden in Zukunft genauso entscheidend sein, wie sie in der Vergangenheit war. Das Ziel ist ja vielleicht nicht neben der Fabrik, die von alleine arbeitet, im Gras zu liegen, wie damals Herbert Marcuse fantasierte, oder schon lange her. Der Mensch arbeitet, glaube ich, schon gerne, aber dass wir sinnvolle Arbeit haben und alle ein gutes Einkommen haben, oder? Und egal, auch jetzt zur Finanzierung der Demografie, aber auch der Berufstätigen. Ich habe viele jüngere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die haben Kinder. Die arbeiten beide zusammen 150-160%. Das ist zusammen mit dem Haushalt und Kindern ist das streng. Und eine Arbeitszeitverkürzung wäre sicher ein großer Fortschritt und es würde allen besser gehen. Also höhere Produktivität ist immer erwünscht.
Mhm. Allerletzte zwei Fragen. Was ist Ihr liebstes Gadget?
Der Kontrabass. Kein Gadget, aber geht jetzt etwas weit, genau.
Welches ist die unnötigste App auf Ihrem Smartphone?
Jetzt provoziere ich die Mail, den Mail-Account, auf den ich zu oft schaue. Ich überlege mir immer, den zu eliminieren.
Okay, also ich wünsche Ihnen mehr Zeit für den Kontrabass und weniger für die Mails.
Ja, vielen Dank Ihnen auch.
Danke. Herzlichen Dank, Daniel Lampart, für dieses Gespräch.
Merci, Herr Hug.
Über mögliche Auswirkungen des digitalen Wandels auf den Arbeitsmarkt hat meine Kollegin Patricia Michaud auch mit Jérôme Cossondé gesprochen. Er ist Leiter der Direktion für Arbeit beim SECO. Das Gespräch ist auf Französisch. Sie finden es in unserem Podcast-Feed. Weitere Informationen zum NFP 77 sowie Erkenntnisse aus den Forschungsprojekten finden Sie unter nfp77.ch.
Dialog Digital. Ein Podcast zum nationalen Forschungsprogramm NFP 77 zur digitalen Transformation. Redaktion Hannes Hug und Lucia Vasella. Host Hannes Hug. Produktion Lucia Vasella. Idee und Konzept, Advocacy und Podcastschmiede.